Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit einer herausragenden Road Novel mit Lincoln Highway von Amor Towles. Doch zu Beginn mit der traurigen Pflicht, zurückzublicken auf den großen französischen Künstler Saint-Pé, der am gestrigen Donnerstag, wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag, gestorben ist. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die Jean-Jacques Saint-Pé interessieren und amüsieren, sagte er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Und so sind auch die Menschen, die er zeichnet, kleine Wesen. Wir sind viel kleiner, als wir glauben. Jean-Jacques Saint-Pé, 1932 am 17. August in Bordeaux geboren, wurde mit 19 Jahren Zeichner. Von den belastenden, gewaltgeprägten Kindertagen zwischen sich streitenden Eltern erzählt er in dem großformatigen und mit vielen Zeichnungen versehenen Buch Kindheiten. Viele haben ihn bewundert, doch er war auch selbst ein großer Bewunderer, ein Enthusiast.
J'ai eu la chance d'avoir un caractère.
Ich habe Glück gehabt, damit nämlich, dass es mir immer schon leicht fiel, andere zu bewundern. Deshalb habe ich mich von Anfang an für Menschen interessiert, ob das nun Sportler sind oder Musiker, sie haben mich alle begeistert. Und die Zeichner natürlich, die habe ich eben ganz vergessen. Vor allem die Zeichner, die ich immer gleich versucht habe nachzumachen, selbstreden.
Sagt Jean-Jacques Saint-Pé, der am gestrigen Donnerstag gestorben ist und für den wir bereits eine Geburtstagssendung vorbereitet haben. Morgen ab 16.05 Uhr wird sie hier im Deutschlandfunk dem traurigen Ereignis angepasst gesendet. Meine Kollegin Ute Wegmann hat zahlreiche Glückwünsche gesammelt, darunter von Axel Scheffler, Anke Kuhl und Philipp Wächter. Doch bevor Saint-Pé gepriesen wird, schauen wir zurück auf sein Leben und sein Werk in unserem Nachruf von Cornelius Wüllenkämper.
Je suis très coléreux. Alors je me le reproche assez.
Ich bin ein Choleriker, was ich mir im Übrigen oft genug selbst vorwerfe. Wenn ich mich ans Zeichnen mache, muss ich meinen Ärger beiseite schieben. Er muss einfach verschwinden.
Bekannte Jean-Jacques Saint-Pé in einem seiner seltenen Fernsehinterviews 2005 in einem Pariser Café. So wie seine Zeichnungen war auch ihr Erschaffer liebenswürdig und unaffektiert, von trügerischer Einfachheit und südfranzösischer Herbheit.
Oh là, c'est absolument pas. Mais vous connaissez-vous beaucoup de gens heureux?
Uff, also ich habe keinen Schimmer, was das Glück in der modernen Gesellschaft sein sollte. Kennen Sie etwa viele glückliche Menschen? Ich kenne keine. Ich kenne enthusiastische Menschen oder lustige. Aber glücklicher? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Was bedeutet es? Ich weiß es nicht.
Konterte Saint-Pé 1968 auf die vorsichtige Frage einer Journalistin im französischen Radio. Kurz zuvor hatte er seinen ersten eigenen Bildband »Nichts ist einfach« veröffentlicht, ein ebenso subtiler wie bitterer Abgesang auf die vermeintlichen Segnungen der modernen Gesellschaft. Omnipräsent, der Mensch, der einsam und verloren in der Masse untergeht. Ein Psychiater, der seinen Patienten beruhigt, er werde schon dafür sorgen, dass er ein normaler Mensch werde, ganz wie alle anderen. Ein romantisches Paar auf der Parkbank, das seine Liebe an der Größe materieller Anschaffungen misst. Endlose Verkehrsstaus und riesige Werbetafeln mit plump anzüglichen Motiven, an denen sich Passanten mit hängenden Köpfen vorbeischieben. Saint-Pé kratzte mit untrüglichem Gespür und genialer zeichnerischer Treffsicherheit am schillernden Lack der modernen Glücksversprechen.
Ob ich Ängste habe? Natürlich. Ich glaube, die Frage erübrigt sich, wenn Sie sich meine Zeichnungen anschauen. Auch auf das Risiko hin, nicht sehr originell zu wirken. Am meisten ängstigt mich die furchterregende allgemeine Apathie.
Je crois que c'est l'épouvantable apathie générale.
Nichts war Saint-Pé verhasster als die Uniformität der Masse. 1932 in Pessac bei Bordeaux geboren, hatte er sich von Kindheit an durchschlagen müssen und war dabei meist auf sich gestellt. Als uneheliches Kind im katholischen Milieu lebte er mit seiner cholerischen Mutter und dem Adoptivvater Monsieur Saint-Pé in erbärmlichen Verhältnissen. Lautstarke Prügeleien zwischen den Eltern prägten seine Kindheit. Besuche von Freunden zu Hause waren nicht möglich. Jean-Jacques Saint-Pé wuchs als Solitär auf. In der Schule gab er derweil den aufmüpfigen Rabauken und Klassenclown und wurde wegen Disziplinlosigkeit aus dem Unterricht entlassen, bevor er die Schulbank mit 14 Jahren dann endgültig verließ, um Geld zu verdienen.
Zum Zeichnen bin ich eigentlich durch eine Notwendigkeit oder vielmehr durch Zufall gekommen. Ich habe angefangen zu zeichnen, weil ich keine andere Arbeit gefunden habe. Zunächst habe ich gezeichnet, wie viele andere auch. Als Junge hatte ich zwei Obsessionen. Ich wollte Jazzmusiker werden oder Fußballer. Weil ich von Musik nichts verstehe und sehr schlecht Fußball spiele, habe ich mich darauf verlegt, vor allem Jazzorchester und Fußballer zu zeichnen. Ich habe das gezeichnet, was ich nicht realisieren konnte.
Um der familiären Misere frühestmöglich zu entfliehen, fälschte Sompé kurzerhand sein Geburtsdatum und meldete sich in Paris zur Armee. Über seine abenteuerlichen Anfänge in der Hauptstadt sprach er erstmals im Alter von 80 Jahren.
Als ich nach Paris ging, habe ich mich zur Armee gemeldet, um ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen zu haben. Wenig, aber immerhin. Damals war das für mich die einzige Möglichkeit. Es war wirklich furchtbar. Wegen meiner Verträumtheit bin ich mehrmals im Armeeknast gelandet. Aber dennoch, in Paris zu sein, war für mich das Größte.
Mit seiner Zeichenmappe in der Hand klapperte der Südfranzose mit starkem Akzent die Pariser Redaktionen ab, bis er zunächst für Satiremagazine und später auch für das Gesellschaftsmagazin Paris Match zu zeichnen begann. Im belgischen Le Moustique erschienen Anfang der 1950er Jahre Sompés erste Zeichnungen eines kleinen Schuljungen namens Nicolas. Gemeinsam mit dem Texter René Goscinny entstanden später zahlreiche Einzelbände vom Petit Nicolas und seinen Freunden. Der gefräßige Otto, der strebsame Adalbert, der wohlstandsgeschädigte Georg, die schöne Marie Hedwig, die Fußballerin Luischen und andere äußerst liebenswerte kleine Charaktere, die mit kindlicher Naivität die Logik der Erwachsenenwelt in Trümmer legten und ihre Eltern und Lehrer abwechselnd in Verzückung und in Rage versetzten. Eine idyllische Kinderwelt ohne Gesellschaft, Elend oder Politik.
Der kleine Nick ist ein Buch für Kinder, die Eltern haben, und für Eltern, die Kinder haben. Wir wollten weder ein Kinderbuch machen, noch ein Buch für Erwachsene. Es geht um keine bestimmte Altersgruppe. An meine Schulzeit habe ich eine ziemlich positive Erinnerung. Ich hatte viel Spaß und habe einigen Radau gemacht. Deswegen zeichne ich gerne Kinder.
Beteuerte Jean-Jacques Sompé 1961 und tauchte damit seine bewegte Vergangenheit in ein mildes Licht. Mit dem Erfolg des kleinen Nick erlangte Sompé bald Prominenz nicht nur im Milieu der Humoristen. Sein feiner, leichter Strich, den er ausschließlich mit Tusche und der legendären Atom 423-Feder auf großformatiges Papier brachte, wurde berühmt. Nicht nur die Tageszeitung Le Figaro und das Nachrichtenmagazin Le Nouvel Observateur druckten seine Zeichnungen. Sompé brachte rund 40 Titelbilder für den renommierten New Yorker zu Papier. Dazu kam fast jährlich ein eigener Band mit Humoresken von der Bühne des modernen Alltags. Der junge Mann aus einfachsten Verhältnissen bewegte sich plötzlich in den elitären Kreisen des Pariser Bohemviertels Saint-Germain-des-Prés, war mit François Sagan, Jacques Tati, Jacques Prévert und Brigitte Bardot befreundet. In dieser Zeit entstand auch die Persiflage über die Langeweile der Wohlhabenden im Nobelferienort Saint-Tropez an der Côte d'Azur.
Es sind Zeichnungen in Form einer Reportage über die Klischees, die über Saint-Tropez im Umlauf sind. Dabei werden sie sich, wenn sie kein Geld haben oder schön und berühmt sind, dort zu Tode langweilen. Denn das Leben dort funktioniert nach bestimmten Kriterien, genau wie im Rest unserer Gesellschaft.
Il y a des critères terribles là-bas, mais comme dans notre société.
Sompés Werk durchzieht ganz unverkennbar eine Melancholie der Verlorenheit, eine Nostalgie auch nach der guten alten Zeit, vor dem Massenkonsum und der Amerikanisierung, wie er es nannte. La vieille France, das alte Frankreich, war bei ihm auch im 21. Jahrhundert noch lebendig, etwa im Band Un peu de la France, ein bisschen aus Frankreich, zwischen ländlicher Idylle und putzigen Wimmelszenen aus der Stadt, wobei sich hier und da immerhin erste Mobiltelefone in seine Zeichnungen und Aquarelle einschlichen.
J'adorais la deux chevaux.
Citroëns Ente habe ich geliebt. Auch die früheren Polizeiuniformen fand ich besser als die heute. Heute weiß man nicht, ob die gerade vom Joggen kommen oder ob sie überhaupt Polizisten sind. Ich mochte die Zeit lieber, als sie noch eine richtige Mütze hatten und einen Schlagstock.
Sagte Jean-Jacques Sompé noch 2012 in einem seiner letzten Interviews. Nach einem Skiunfall und einem mehrmonatigen Koma hatte er seine motorischen und geistigen Fähigkeiten neu schulen müssen, arbeitete aber dessen ungeachtet jeden Tag an neuen Ideen und Zeichnungen, weitgehend abgeschottet von der Außenwelt. Zuletzt verkaufte er seine Werke vor allem an Sammler, vermutlich auch, weil es ihn, der so gerne eine Kunsthochschule besucht hätte, als Künstler adelte. Bei einem der seltenen Besuche in seinem Atelier hoch über Paris, befragt nach seinem Lebensmotto, antwortete Jean-Jacques Sompé lakonisch:
Mein Leben als Buchtitel? Ich würde sagen, nichts ist einfach.
Cornelius Wüllenkemper erinnert an den großen Künstler Jean-Jacques Sompé, der am gestrigen Donnerstag kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben ist. Eine zusätzliche Würdigung hören Sie an diesem Tag außerdem in unserer Deutschlandfunksendung Kultur heute, wenn Andreas Platthaus, Redakteur der FAZ und einer der herausgehobenen Comic-Spezialisten, das Werk Sompés einordnen und kommentieren wird. Und so wechseln wir an diesem traurigen Tag von Frankreich in die USA mit einem der großen identitätsintegralen Phänomene jenseits des Atlantiks zu den Highways, die versuchen, eine Verbindung zwischen den so weit auseinanderliegenden Küsten herzustellen. Schon Jean Baudrillard bemerkte, dass in Europa die Straße ein Ort historischer Augenblicke sei, ein Ort der Revolution und Barrikadenkämpfe, während die amerikanische Straße vielleicht keine geschichtlichen Augenblicke kennt, dafür stets in Bewegung sei, immer vital, kinetisch und kinematografisch wie das Land selbst. Ebenso vital und kinematografisch ist auch Lincoln Highway, der neue Roman von Amor Towles, der gerade im Münchner Hansa Verlag erschienen ist. Towles, 1964 in Boston geboren, hat als Investmentbanker in New York gearbeitet und in dieser Zeit seinen Debütroman Eine Frage der Höflichkeit geschrieben. Das 2011 erschienene Buch wurde in den USA zu einem Überraschungserfolg, ein Erfolg, der allerdings 5 Jahre später vom Nachfolgeroman noch übertroffen wurde. Ein Gentleman in Moskau, so der Titel, stand 2 Jahre lang ununterbrochen auf der Bestsellerliste und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Nun hat Towles seinen dritten, knapp 600 Seiten dicken Roman vorgelegt. Im Mittelpunkt von Lincoln Highway stehen 4 elternlose Jugendliche und die Geschichte eben dieser hat für uns Christoph Schröder gelesen.
Im Juni 1954 kommt der 18-jährige Emmett Watson zurück in seinen Heimatort Morgan in Nebraska. Der Direktor einer Arbeitsfarm für straffällig gewordene Jugendliche im Nachbarstaat Kansas liefert Emmett persönlich zu Hause ab. 12 Monate hat Emmett in der Einrichtung verbracht, weil er einen jungen Mann niedergeschlagen hatte, der zuvor Emmetts Vater verspottet hatte. Der Mann prallte nach dem Schlag unglücklich gegen einen Betonpfeiler und starb. Nun ist Emmetts Vater an Krebs gestorben und dem Jungen wurde der Rest seiner Strafe erlassen, um sich um seinen 8-jährigen Bruder Billy zu kümmern. Die Mutter hat die Familie bereits wenige Wochen nach Billys Geburt verlassen. Die kleine Farm der Watsons ist hoch verschuldet und gehört bereits der Bank. Emmett und sein kleiner Bruder Billy stehen vor dem Nichts. Trotz dieser einschneidenden Erfahrungen zeichnet Amor Towles seinen 18-jährigen Protagonisten als einen sanften, den Menschen zugewandten Charakter, dem sein Vater ein durch und durch humanes Weltbild vermittelt hat.
Emmett hatte gelernt, niemanden mit Geringschätzung zu betrachten. Einen Menschen mit Geringschätzung zu betrachten, hatte sein Vater gesagt, setze voraus, dass man so viel von dessen Schicksal wusste, von seinen Absichten und Taten, sowohl den privaten wie den öffentlichen, dass man es wagen konnte, seinen Charakter an dem eigenen zu messen, ohne befürchten zu müssen, dass es ein Fehlurteil war.
Lincoln Highway entwickelt sich sehr bald zu einem turbulenten, rasanten und vor allem in den Dialogen komischen Roman, dessen ernste Grundierung aber stets durchschimmert. Kurz nach Emmets Ankunft in Morgan tauchen dort 2 kuriose Gestalten auf. Duchess und Woolly waren ebenfalls Insassen der Erziehungsanstalt in Kansas. Im Kofferraum des Direktors haben sie heimlich die Flucht angetreten und stehen nun vor Emmets Tür. Lincoln Highway wird zum Roadmovie. Der Lincoln Highway ist ein Mythos, die älteste und längste Verbindung in den USA von Ost nach West, von New York bis nach Kalifornien. Er liegt nur wenige Kilometer von Emmets Elternhaus entfernt. Emmett besitzt ein Auto. Nur über die Fahrtrichtung können die vier sich nicht einigen. Emmett und Billy wollen nach Kalifornien, um ihre Mutter zu suchen, Duchess und Woolly nach New York, weil dort angeblich in einem Landhaus von Woollys reicher Familie $150.000 versteckt sind, die Woolly zustehen. Emmets Arglosigkeit wird ihm bald zum Verhängnis.
»Wo ist der Wagen?«, fragte Emmett ganz außer Atem, als er bei seinem Bruder ankam. Billy sah von seinem Buch auf. Duchess und Woolly haben ihn sich geliehen, aber sie bringen ihn zurück. Wann bringen sie ihn zurück? Wenn sie in New York gewesen sind.
Lincoln Highway ist in seiner hemmungslosen Unterhaltsamkeit ein kleines Wunderwerk. Amor Towles erzählt seine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven und in 10 Kapiteln, die jeweils an einem Tag spielen. Das Buch ist bis ins Detail durchkonstruiert und trotzdem ist es durch und durch lebendig und mitreißend zu lesen. Das liegt zum einen an den sorgfältig gezeichneten Figuren, zum anderen an den überraschenden Wendungen, die die Handlung vorantreiben. Duchess, Woolly, Emmett und Billy sind allesamt Außenseiter, die von der Welt der Erwachsenen verraten oder zumindest im Stich gelassen wurden. Der 8-jährige, hochintelligente Billy hat sich einen Berg von Wissen angelesen und hat die gleiche Funktion wie Donald Ducks naseweise Neffen Tick, Trick und Track und deren Fähnlein Fieselschweif-Handbuch in den lustigen Taschenbüchern. Rat und Tat zum rechten Zeitpunkt. Duchess hingegen ist jene sinistre Kraft, die aus der Situation heraus immer nur Gutes will und Chaos schafft. Woolly schließlich gilt nicht nur als geistig etwas zurückgeblieben, sondern ist zudem noch durch die regelmäßige Einnahme ominöser Pillen in seiner Auffassungsgabe beeinträchtigt. Duchess also klaut Emmets Auto und die sich darin befindlichen Ersparnisse und fährt mit Woolly gen Osten. Emmett und Billy verfolgen die beiden als blinde Passagiere in den endlos langen Güterzügen, die das Land durchqueren. Dort lernen sie auch den Weltkriegsveteran Ulysses kennen, der seit seiner Rückkehr aus Europa ziellos umherreist und der ihnen zum Freund und Beschützer wird.
Er bestieg den erstbesten Zug, ohne nachzusehen, wohin er ging. Ulysses fuhr bis zum Zielbahnhof Atlanta, Georgia, und stieg, ohne den Bahnhof zu verlassen, in einen Zug, der in eine andere Richtung fuhr, nach Santa Fe. Seitdem fuhr er Zug, kreuz und quer durch Amerika. Und nie blieb er mehr als eine Nacht in derselben Stadt, bevor er auf den nächsten Zug aufsprang.
Das Nichterreichen von Zielen ist eines der Leitmotive des Romans und unter anderem aus diesem großen Spiel mit Zufällen bezieht Lincoln Highway seinen Reiz und seine Spannung. Towles fächert ein Panorama an wunderlichen Figuren auf, verbrecherische Priester, depressive Zauberer, einen Gelehrten im Elfenbeinturm des Empire State Building und verankert seinen Roman zudem tief in den Traditionen der amerikanischen Road Novels, von Mark Twain über Jack Kerouac bis hin zu den Hobo-Erzählungen eines William T. Wollman. Was Towles auf den Schultern seiner Vorbilder fortschreibt, ist die Perspektive des Outlaws auf die saturierte Gesellschaft und deren Rituale. Seine 4 jugendlichen und verlorenen Hauptfiguren irren durch die Welt auf der Suche nach Erklärungen, Gerechtigkeit oder Geborgenheit. Natürlich ließe sich einwenden, dass Towles die Lebensläufe seiner Protagonisten bis an den Rand des Breitwandformats auserzählt. Den Spaß an dieser klassischen Abenteuergeschichte mindert das allerdings nicht.
Christoph Schröder über Amor Towles' Lincoln Highway aus dem Englischen von Susanne Höbel, Karl-Hanser Verlag München, 576 Seiten, 26 Euro. Womit diese Büchermarktsendung zu ihrem Ende findet. Und nach den nun folgenden Nachrichten wird der Staffelstab übergeben an die Kollegen von Forschung Aktuell, wo es ein wenig langsamer zugehen wird als auf dem Highway von Amor Towles, denn in wenigen Minuten wird gefragt, wie sich wandernde Schmetterlinge orientieren. Und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.